jetzt geht's. Wenn ich hier im Unterricht wäre, würde ich euch fragen, wer war eigentlich am Freitag im Gottesdienst? Habt ihr aufgepasst bei den Fürbitten? Wer weiß noch, wie viel waren's? Gut, das wäre noch eine einfache Frage. Es haben einige mitgezählt und sich auch verzählt. Ich kann es verraten, es sind 10 gewesen. Aber das ist noch nicht die entscheidende Frage. Habt ihr noch in Erinnerung, worum dort gebetet wurde? Das ist nämlich durchaus interessant. Diese 10 Fürbitten, das ist ein uralter Teil der Liturgie. Früher, also vor mehr als 1000 Jahren, vielleicht sogar vor fast 2000 Jahren, war das das normale Fürbittgebet des Gottesdienstes. Wir können bis in die fast jüdische Zeit zurückgehen, weil diese 10 Fürbitten kommen aus dem alten jüdischen sogenannten Zwölfergebet. Die Christen haben von Anfang an ihre Bitten vor Gott getragen und in eine feste Form gegossen. Und jetzt muss man sich überlegen, worum wurde denn da gebetet? Wie gesagt, wer hat aufgepasst? Wer weiß noch, was es dort eigentlich an Fürbitten gewesen ist? Damals, vor 2000 Menschen, gab es mehr Not als heute. Im Grunde ist man an allen Krankheiten mehr oder weniger letztlich gestorben. Es gab nicht die medizinische Versorgung. Es gab Kriege ohne Ende. Man wusste überhaupt nicht, wer als nächstes in das Land einzog und verwüstete, brandschatzte, mordete und vergewaltigte. Weil man kein Fernsehen hatte, kein Handy, muss man wusste, es ist wieder eine Armee unterwegs. Plötzlich war man morgens mitten im Krieg. Es gab nicht die Polizei. Jemand, der den einen oder anderen erschlug, der musste schon wirklich sich sehr dumm anstellen, wenn er anschließend dann auch gefasst wurde. Man konnte fliehen in ein anderes Dorf, ohne Einwohnermeldeamt, und einfach ein neues Leben anfangen und weitermorden. Es waren ganz andere raue Zeiten. Und wenn wir uns überlegen, was haben damals die Menschen wahrscheinlich für Wünsche und für Sorgen und für Nöte gehabt, was ist es, was sie in ihre 10 Fürbitten hineingetragen haben? Würden wir damals leben, wir wüssten, wofür wir beten würden. Eine Sorge nach der anderen. Aber dann schauen wir in diese 10 Fürbitten, die christlichen Fürbitten der letzten 2000 Jahre. Was steht drin? Erstens, wir beten für den Papst, für die Bischöfe, für den ganzen Klerus. Wir beten für die Kirche. Wir beten für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. Wir beten für alle, die getauft sind. Wir beten für die, die Christus nicht erkennen. Wir beten für die Juden. Wir beten für diejenigen, die nicht an Gott glauben. Da haben wir schon fast 10 Fürbitten voll. Und das, was uns scheinbar so sehr bewegt, das kommt gerade mal eben bei den letzten beiden Fürbitten. 80% der Bitten der damaligen Menschen drehten sich um den Glauben, um das ewige Heil, um den Gedanken der Erlösung und des Verbindens mit Gott, ein neues Leben haben und nicht um dieses Leben. In den letzten beiden kommt noch, wir beten für die Regierenden, dass sie auch im Frieden dafür sorgen, und wir beten für alle, die irgendwelche Nöten haben. Also da kommt dann Krankheit, Trauer, die Reisenden, die Sterbenden. Da kommt alles in eine Fürbitte. Aber 80% der Gedanken der Menschen damals drehten sich um unseren Glauben. Und das war deren Sorge. Glaubt ihr auch noch? Glaubt mein Nachbar? Muss ich nicht meinen Nachbarn, wenn ich schon versuche, jemanden zu retten und Gutes zu tun, dann so viel Gutes, nämlich den Glauben an Gott und das ewige Leben, erst recht nicht bringen? Muss ich da nicht mich aufmachen? Unser jetziger Papst hat eine Rede gehalten, noch bevor er Papst wurde. Vermutlich wurde er auch, es war eine kurze Rede, die passt auf eine halbe DIN A4-Seite, deswegen gewählt. Er hat nämlich deutlich gemacht, dass uns genau daran im Moment mangelt. Die einzige Aufgabe der Kirche sei es, das Evangelium zu verkünden, hat er gesagt. Tun wir das noch? Damit fragte er sich, die Kardinäle, ausdrücklich die Priester, aber letztlich auch euch. Ist das der Grund, weshalb ihr Kirche seid? Weil euch das Evangelium verkündet wurde und weil ihr es weitergeben wollt? Und er sagt, die Kirche ist viel zu, auf Spanisch selbstreferenziell, auf Deutsch würde man sagen, mit sich selbst beschäftigt. Sie verkündigt nicht mehr. Die macht sich nur noch Gedanken über sich selbst. Über die Probleme, die wir haben. Frauenpriestertum, Zölibat und was weiß ich alles. Aber natürlich auch um die Frage, wie ist unsere Liturgie? Was ziehen wir an zur Erstkommunion? Wann soll die Firmung sein? In welchem Alter? Und was weiß ich alles. Wer geht noch an die Straßen, an die Ecken, an die Peripherie und verkündet das Evangelium? Wer tut das noch? Von euch, aber auch wir Priester, Bischöfe. Mit Peripherie, an die Peripherie gehen, meint er auf der einen Seite im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand der Stadt, in die Slums gehen, so wie er jetzt ins Gefängnis gegangen ist und wie er auch immer wieder die Armen besucht hat. Aber an die Peripherie, das heißt an die Grenzen gehen, heißt an die Grenze unserer Existenz. Nicht einfach nur sagen, es geht uns doch gut und mehr wollen wir doch nicht. Gott möchte, dass wir hier ein gemütliches Leben, schön warm eingepackt und einigermaßen gesund verbringen in dieser Welt. Nein, es geht darum, dass wir uns gegenseitig an unsere Grenzen erinnern. Die Grenzen dieser Welt und einen Blick werfen über diese Grenzen hinaus auf eine nächste Welt. Reden wir noch vom Glauben? Erzählen wir von der Auferstehung? Beten wir miteinander in Gegenwart anderer Menschen? Wir haben noch viel nachzuholen. Natürlich, der Papst ist nicht derjenige, der uns so haben möchte wie die Zeugen Jehovas, die von Haus zu Haus gehen und nur noch von dem Glauben reden, aber kein Geld ausgeben für irgendwelche Wohltätigkeitsvereine, weil es lohnt sich ja alles nicht mehr, Jesus Christus kommt ja sowieso bald wieder. Da brauchen wir keine Waisenhäuser mehr bauen. Nein, so nicht. Aber wenn wir uns um die Menschen kümmern und wenn wir zu ihnen gehen, zu den Armen gehen, so wie er selbst das auch getan hat, dann ist das eine Art von Verkündigung. Und nicht deswegen, weil das unsere Aufgabe wäre, die Menschen hier zufriedenzustellen, sondern deswegen, weil wir sagen, ich erzähle euch von Jesus Christus durch das, was ich tue, aber auch durch das, was ich sage. Das Sagen haben wir vollkommen abgeschafft. Wir haben ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir vor anderen nur ein Kreuzzeichen machen. Wir haben Schulen, wir haben Kindergärten, wir haben Krankenhäuser. Aber wir trauen uns nicht, den Menschen, die dorthin kommen, auch von einer ewigen Hoffnung zu erzählen. Es ist nicht unsere primäre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute gesunde Füße haben, sauber gewaschen sind. Unsere primäre Aufgabe ist, durch diesen Dienst diesen Menschen eine Liebe zu zeigen, die über dieses Leben hinausgeht. Predigen wir noch? Predigen wir? Sind wir wirklich Menschen, die sagen, unser Dienst ist es, das Evangelium zu verkünden? Liebe Schwestern und Brüder, wir schämen uns. Wir trauen uns nicht. Wir haben uns gewöhnt daran zu sagen, dafür sind doch Profis zuständig. Aber vor allem haben wir den Eindruck, das will doch keiner hören. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Doch, die Menschen sehnen sich danach. In unserer Kirche wird es immer leerer. Vielleicht deswegen, weil wir zu wenig denen das sagen, was sie hören wollen. Weil wir zu wenig von unserem Glauben und von unserer Liebe zu Gott sprechen. Weil ihr davon zu wenig zeigt. Weil wir alle diejenigen sind, die sich uns zu sehr mit den Dingen beschäftigen, die die Menschen nicht wirklich interessieren. Erzählen wir mehr von dem, was unsere Hoffnung ist. In den Ländern, in denen die Kirche blüht, ist das nämlich die Selbstverständlichkeit. Und wir, die wir sagen, wir würden die Menschen damit vertreiben, wir haben angefangen zu schweigen. Und deswegen werden unsere Kirchen leerer. Liebe Schwestern und Brüder, reden wir vom Evangelium, reden wir von der Auferstehung, reden wir von unserem Glauben, zeigen wir, worauf es ankommt und verzichten wir im Zweifelsfall auf alles andere. Damit meine ich ausdrücklich auch die Kirchensteuer. Wenn es uns zu gut geht, so sagt man ja, wird der Glaube weich. Das gilt aber nicht für diejenigen, denen wir predigen. Das gilt in erster Linie für uns selbst. Verzichten wir auf die Dinge, die uns so wichtig sind. Und stellen wir wieder in den Mittelpunkt die Auferstehung, die Botschaft von der Auferstehung, die frohe Botschaft von einem Leben, das über dieses Leben hinausgeht. Und wenn Sie sich jetzt schon versuchen zu überlegen, wie könnte ich das denn wohl formulieren? Wie kann ich das denn wohl jemandem sagen? Dann sind Sie auf dem richtigen Weg. wenn Sie jetzt schon sagen, aber das kann ich doch nicht und wem soll ich das denn sagen? Gewöhnen Sie sich diese Gedanken ab. Die ersten Apostel, als sie vom Grab wiederkamen, hätten die sich überlegt, wie soll ich das denn jetzt weitergeben, wäre die Botschaft nie verkündet worden. Hätten sie sich überlegt, was sollen denn jetzt die anderen von mir denken, wenn ich davon erzähle? Niemand hätte erfahren von diesem großen Wunder. Lassen wir uns einfach überwältigen von der Tatsache, in diesem, unserem Leben ereignen sich Wunder. Erzählen wir davon.